SWR1 Baden-Württemberg. Leute mit Wolfgang Heim.
Er kommt aus Berlin, er kommt aus einer Künstlerfamilie, er ist bekannt geworden mit Filmen wie Sonnenallee, NVA, Herr Lehmann und das Pubertier. Heute Vormittag ist er mit dem neuen Film Stasi-Komödie bei uns. Guten Morgen und herzlich willkommen, Leander Hausmann.
Guten Morgen.
Geht's Ihnen gut?
Ach ja.
Wie war die Anreise aus
Berlin
gestern?
Also alle meckern ja immer auf die Deutsche Bahn, aber ich finde die wahnsinnig freundlich alle und man kann da sein Essen und sein Getränk am Platz einnehmen, wenn man erste Klasse fährt, was ich tue. Und also ich hatte eine schöne, sehr gemütliche Fahrt hierher.
Ansonsten war es ja fast eine Rückkehr in die alte Familienheimat, weil Stuttgart hat einen ganz besonderen Familienbezug in Ihrem Fall.
Die Hälfte meiner Familie, also die großväterlicherseits, die kommt tatsächlich aus dem Schwäbischen. Hausmann, Doppel-S, ist ja auch ein Name, der hier sehr häufig auftritt. Und meine Großmutter, die aus der Schweiz kam, die sprach eine Mischung mit ihm zusammen, so zwischen Schwäbischen und Schweizerischen. Und das also in einer DDR-abgekanzelten kleinen Reihenhauswohnung, wo wir eben unabhängig vom sozialistischen System, vom Druck des Systems lebten.
Ist das die Großmutter, die das große Privileg hatte, ein paar Jahre mit Hermann Hesse verheiratet gewesen zu sein?
Später hat es sich wohl als Privileg herausgestellt, zu jener Zeit, als sie mit Hermann Hesse verheiratet war, wohl eher nicht. Sie hätte dann auch nach 3 oder 4 Jahren die Scheidung eingereicht, die
also
noch legendär in Briefen belegt ist, wo meine Großmutter leider nicht so gut wegkommt.
Also eine unglückliche Verbindung schlussendlich.
Naja, er hat sie wohl sehr geliebt. Sie war wohl sehr, sehr intelligent, sehr lustig, sehr schön und sehr romantisch. Und er war schon 50 oder so in der Zeit. Er war schon, hatte gerade seine große Steppenwolf-Krise und so weiter. Und das hat sie natürlich, sie war glaube ich 18, 19 oder so, was zu jener Zeit war, das ja ein wahnsinniger Abstand, das hat sie nicht begriffen, das konnte sie nicht nachvollziehen.
Und
das
sie,
hat sie auch enttäuscht,
und
dass sie ein schlecht gelaunter Mensch war.
Okay, Sie sind selbst ein später Profiteur dieser Hesse-Geschichte, weil wie viele Erstausgaben von Hermann Hesse stehen in Ihren diversen Bücherregalen?
Naja, Profiteur wäre gewesen, wenn man mich hätte Narziss und Goldmund fürs Kino inszenieren lassen, dann wäre ich vielleicht ein Profiteur, wenn man gesagt hätte, oh, der ist ja da sehr nah dran, der weiß Bescheid und so, dann hätte ich das gerne gemacht. Die Erstausgaben sehe ich nicht als Profit, die sind halt da und irgendwann.
Aber wenn Sie es gerade ansprechen, was ein Film oder eine Verfilmung eines Hesse-Romans angeht, kann da nicht jeder auf dieser Welt sagen, ich will das verfilmen, wenn ich die
Geldgeber... Oh, machen Sie jetzt nicht dieses Fass auf. Das ist viel zu schwierig. Ach, da gibt's so viele Erben. Hesse hatte bereits zu Lebzeiten eigentlich die Verfilmung seiner Bücher verboten. Nur wenn es den Erben schlecht ginge, dann könnten sie auf das Letzte zurückgreifen, den Film. Und das Letzte war für Hesse der Film. Und jetzt ist es ja verfilmt worden, leider nicht gut und deswegen auch wieder weg.
War das denn eigentlich in Ordnung, dass sich eine amerikanische Rockband irgendwann in den 60er Jahren nach Hermann Hesses Roman benannt hat? Wissen Sie das?
Steppenwolf. Ja, aber was war die Frage?
Naja, also
ob ich das weiß?
Wenn es Erben gibt oder wenn es einen Autor gibt, der alles verhindern
Steppenwolf
möchte.
Steppenwolf ist ein Wolf. Also Steppenwolf, das ist so, Sie können sich ja auch nicht Stühle, nur weil ein Theaterstück so heißt, die Stühle, können sich das nicht rechtlich sichern lassen. Ich kann mich also als Band die Stühle nennen.
Also also kein geschützter Begriff.
Nein.
Letztendlich.
Nein.
Stasi-Komödie, so heißt der neue Film von Leander Hausmann, der in ziemlich genau 2 Wochen in die Kinos kommt. Sie haben Leander Hausmann diesen Film als meinen persönlichsten Film bezeichnet. Warum?
Ich war kurz abgelenkt, weil ich darüber nachgedacht habe, weil wir ja vorhin angesprochen haben, dass die Hälfte meiner Familie aus Schwaben kommt.
Aha.
Und da dachte ich, ob das dabei hilft, dass mehr Leute hier in Schwaben in den Film gehen, weil sie sich sagen, Mensch, der kommt, der ist einer von uns. Da gehen wir jetzt mal, mit dem identifizieren wir uns, da gucken wir uns jetzt mal seinen Film an. Was mir wichtig,
ja. Das ist jetzt eine Überlegung, auf die ich zugegebenermaßen eher nicht gekommen wäre.
Ja, genau.
Aber gut.
Ich dachte, erzähl es vielleicht mal, sagen, Mensch, ja, dann ist er ja gar nicht so weit weg. Weil ich immer so ein bisschen das Gefühl habe, Stasi und so, das betrifft uns hier unten da in unserem schönen ländlichen Schwaben im Grunde nicht. Ja. Und deswegen, und jetzt komme ich auf Ihre Frage zurück, habe ich versucht, gar keinen Film über die DDR zu machen. Also die Sonderallee ist ja prall gefüllt mit irgendwelchen Designobjekten. Das war damals alles neu und Tänzen und so. Und hier gehe ich schon sehr in die Atmosphäre. Hier gehe ich sehr auf Jugend, hier gehe ich auf die Liebe und so weiter. Also das heimelige Gefühl von jungen Leuten, die trotzdem machen, was sie wollen, obwohl sie eigentlich die ganze Zeit im Visier der Stasi sind.
Also ich hätte jetzt gedacht, persönlicher Bezug bedeutet, also die Geschichte, ein angesehener DDR-Künstler, dann kommt die Wende, dann kommt dieser Gang in die Stasi-Aufarbeitungsbehörde, dann guckt man sich gemeinsam mit der Familie die Stasi-Akte an, dann stellt man fest, da sind ein paar biografische und persönliche und private Details drin, die das Familienklima nachhaltig negativ beeinflussen.
Ja, das betrachte ich natürlich zunächst einmal nicht vom ideologischen Standpunkt aus, sondern vom unterhaltsamen Standpunkt aus. Also ich sage, naja, da ist einer, der wird als Held gefeiert und das Erste, was die Frau sieht, ist der Brief einer anderen Frau, also jedenfalls ein Liebesbrief, der nicht von ihr ist. Und somit kommt das Private in das Politische hinein. Das ist das Einzige im Grunde, was mich an Helden interessiert, ist, wie sie versuchen, ihr Privatleben zurückzukriegen, wenn es gestört wird durch das System oder so. Also in Sonderallee ist es ja die Liebe, die haben, möchte die Schulschöne, das ist ein relativ nahes, nachvollziehbares Ziel. Und in unserem Fall ist es eine falsche Entscheidung, die nach sich zieht, dass man immer wieder falsche Entscheidungen treffen muss und dann nicht rauskommt. Und das, denke ich, das ist ja eigentlich etwas, was uns heute alle immer noch betrifft.
Aber unter welchen Prämissen und nach welchen Kriterien entwickeln Sie Figuren? Also man kann sich ja in seiner Fantasie alles vorstellen und natürlich kommen bei jedem irgendwelche biografischen Bezüge zusammen. Gibt es da bei Ihnen eine Art von, wie soll man es formulieren, Rezept?
Ja, also ich wollte auf jeden Fall einen lustigen Film machen. Das steht an vorderster Front. Ich habe keinen, wie viele meiner Kollegen, keinen ideologischen Auftrag, also Regierungen zu kritisieren oder so. Da weiß ich zu wenig. Also über die
Geschichte der DDR
ich kann keine Filme machen, die wertend sind, also die moralisch oder ideologisch wertend. Also hier sind die Guten, da sind die Bösen, da ist der Held. Da ist der Täter, das Opfer und so weiter. Das langweilt mich. In dieser Welt lebe ich auch nicht. In meiner Welt sind die Dinge komplizierter und die Stasi schien mir noch nicht verarbeitet. Also für die CIA oder dem englischen Geheimdienst, da gibt es den James Bond, da kann man Dings, es gab schon To Be or Not To Be. Nur bei der Stasi wird man in Deutschland immer so komisch schmallippig. Und da kann man überhaupt nicht mit den Leuten gar nicht, da weiß auch jeder was drüber und da kann man mit den Leuten nicht drüber reden. Und deswegen habe ich mir als Leander einen Stasi-Ausweis besorgt und bin in diese Organisation rein und versuche auf unsere Szene, in der ich gelebt habe, mit einem gewissen Erstaunen zu gucken. Und das ist lustig.
In diesem Film spielt Musik auch eine Rolle. Ein Titel, der im Film auch stattfindet, den hören wir jetzt. Dave Davis, Death of a Clown.
Genau, und unsere Hauptfigur denkt, sie wird erschossen. Und dazu spielen wir dieses.
Stasi-Komödie ist der Abschluss dieser DDR-Trilogie nach Sonnenallee und nach NVA. Ein Film, also der neue Film, der eigentlich ein spätes Opfer von Corona geworden ist, weil eigentlich war der Film, glaube ich, abgedreht und dann waren plötzlich die Kinos dicht.
Ja, naja, so ist es manchmal. Aber wir wollen nicht jammern. Also bis dahin ging ja alles ganz gut. Also schon, als ich diesen Film machen durfte, in dieser ignoranten Welt, war ja schon mal ein großer Erfolg. Dass es dann länger gedauert hat, kam dem Film in gewisser Weise auch zugute. Also es war nicht so, dass das jetzt nur furchtbar war. Also wir konnten etwas länger an dem Ding schneiden, in einer Zeit, wo wir sowieso so wenig Zeit haben, für die Dinge zu überprüfen, besser zu machen. Also beim Drehen, das ist alles so ein russisches Roulette. Du drehst einmal und dann muss es gut sein. Weil du kriegst keine zweite Chance mehr. Es geht alles so schnell. Irgendwann muss man dann auch mal sagen. Und da war die Pandemie eigentlich gar nicht so schlecht, muss ich sagen.
Das heißt, es gab auch ein paar Nachdrehs, die den Film dann auch verbessert haben, Frage?
Ja, also ich teste ja die Filme vor Zuschauern einfach. Also wenn es um eine Komödie geht, will ich ja natürlich wissen, was für eine Stimmung ich erzeuge. Und wenn das nicht funktioniert, muss man was anders machen. Sonst, also da kann ich mich nicht wie im Theater auf meine künstlerische Subjektivität und Freiheit berufen. Aha. Da muss ich es einfach anders machen. Und ich habe gemerkt, dass eine große Szene in dem Film wurde nicht verstanden, weil man nicht wusste, warum die da ist. Man hielt das für eine Regiemarotte, glaube ich. Und dann habe ich etwas nachgedreht, was auch eine schöne Szene geworden ist, die auf diese nächste Szene, von der wir hier sprechen, ja, dann hinweist und sie einleitet.
Ansonsten eine Besetzung in und für diesen Film, die sich durchaus sehen lassen kann. Mit wem fangen wir an? David Cross und Jörg Schüttauf spielen die Hauptfigur zu jeweils logischerweise unterschiedlichen Lebensphasen.
Ja. Ist das eine Frage oder muss ich die jetzt bestätigen?
Bestätigen müssten Sie es eigentlich nur, wenn in Frage steht, ob es richtig ist,
ja,
oder falsch.
Ja, es ist richtig. Also es ist richtig. Gut. Es ist richtig.
Margarete Broich, auch eine große Schauspielerin.
Ja,
mit einer tragenden Rolle.
Es sind alles Menschen, die ich lange kenne. Also auch den David Cross, den kenne ich ja noch, da war er Kind. Und ich wollte ihn immer mal haben. Aha. Interessanterweise war die Rolle gar nicht für diesen Charakter geschrieben, den er so als Mensch, als Schauspieler verkörpert. Und dadurch, dass ich dann am Ende mich für ihn entschieden habe, hat der Film auch eine andere Wendung bekommen. Er war eigentlich geplant, so wie ja Nackte Kanone oder so. Und wurde jetzt plötzlich durch den David, kriegt das eine Tiefe. Ja. Übrigens auch durch die Musik von Malakoff Kowalski. Und der Film hat praktisch die Regie übernommen und hat mir plötzlich gesagt, das klingt jetzt so ein bisschen mystischer, aber hat mir gesagt, wie er zu sein hat. Aha. Und das war ein schwerer Lernprozess, weil ich war so entmachtet plötzlich als Erzähler.
Ansonsten Detlef Buck, den man ja auch als Regisseur kennt, hat mitgespielt. Carsten Speck, einer, zu dem Sie ein durchaus freundschaftliches Verhältnis pflegen. Einer mit einer, vorsichtig formuliert, durchaus wechselhaften Karriere auch.
Na gut, ich habe schon immer ein Herz für Menschen mit Problemen gehabt. Also und auch in diesem Film wird man sehen, und das ist vielleicht auch das Neue an dieser Art, also an einem Film in diesem Setting, in dieser Historie, in diesem historischen Kontext, dass ich nicht werte, dass ich Leute beobachte, dass ich sage, na ja, er macht dies, er macht das, ich weiß teilweise gar nicht, warum der das macht. Ich gucke mir das mal an. Ja, also ich sage nicht gut und böse, ich sage nicht Ideologie hier, ich sage nicht Staatssicherheit und so, Hilfe. Unabhängig davon, dass es natürlich eine furchtbare Organisation war, aber im Alltag wahrscheinlich dann auch ganz banal natürlich auch wieder.
Abschluss der Trilogie bedeutet Frage, reicht's Ihnen jetzt mit der DDR und der Stasi?
Naja, ich habe schon wieder ein paar Projekte, die da durchaus spielen. Ja, das wäre so, als ob Sie John Ford fragen, ob er jetzt nicht genug vom Western hat. Ich meine, der Western, die Besiedlung Amerikas 20 Jahre, ne? Also, und was ist daraus für ein erfolgreiches Genre erwachsen, unabhängig davon, dass die Native Americans ausgerottet wurden, mehr oder weniger. Das ist nicht das Thema. Ein Abenteuerspielplatz, der Wilde Westen.
Sie selbst kommen, wir haben es ansatzweise im Zusammenhang mit Stuttgart schon erwähnt, aus einer hochinteressanten Künstlerfamilie. Der Großvater war Schauspieler. Der Vater war Schauspieler und hatte, glaube ich, sogar über etliche Jahre damals in der DDR Auftrittsverbot. Warum eigentlich?
Naja, also erstmal war mein, wie gesagt, der Großvater, der aus Schwaben kommt mit den 7 oder 8 Geschwistern, die uns teilweise dann auch mit Westpaketen versorgten. Daher der kleine Bogen nach Schwaben in der Hoffnung auch, oh, der kommt aus Schwaben, wir gehen in seinen Film. Das jetzt nur nebenbei. Mein Vater war... mein Vater war ein Kriegskind, ganz klar. Und in den 50er, 60er, 70er Jahren blühten diese Leute, unsere Eltern im Grunde auf und feierten ein großes Fest des Lebens. Jede Art von Sinnlichkeit war dem Staat natürlich sowieso suspekt. Jede Art von, stelle mich auf den Tisch und halte politische Reden der antikommunistischen Art natürlich sowieso. Also war ja von vornherein im Visier der Stasi. Ich bin praktisch mit diesen Leuten aufgewachsen. Die sahen übrigens tatsächlich teilweise so aus wie die drei, die wir da sozusagen, diese drei Clowns, die da im Auto sitzen. Also das Klischee haben sie selbst geliefert. Mein Vater hatte damals, wann war das, 68, nach dem Einmarsch der Russen in Prag, ist er zur Prager Botschaft gegangen und hat dort einen Beileidskranz niedergelegt Das hat ihm nicht nur 10 Jahre Berufsverbot, das war ja sozusagen die inoffizielle Strafe, sondern eben auch eine Gefängnisstrafe eingebracht. Ja. Aber auf Bewährung, weil er hatte sehr guten Anwalt.
Hatte Ihr Vater dann in Anbetracht dieser Erfahrungen mit seinem System, mit dem DDR-System, auch die Überlegung angestellt, mit der Familie zusammen das Land zu verlassen?
Ja, natürlich. Aber er war ja erst drüber gekommen. Also er hatte sich ja für die DDR entschieden, weil er ein Engagement am Deutschen Theater hatte. Und das ging auch nicht so, war auch nicht so doll. Da kam ein Intendant, mit dem er sich verstand. Also relativ ununterhaltsame Angelegenheiten. Aber es war natürlich immer eine Mischung von alkoholischer Ekstase, Freunden mit den Partys und so weiter. Es war ja nicht so, dass man gesagt hat, ja, unser Vater ist ein Held, er hat einen Kranz auf der, sondern wir haben gesagt, Mensch, warum machst du denn das? Morgen gehe ich in die Schule und dann kriege ich wieder eine 5, weil Sippenhaft war ja auch diesen Leuten nicht ganz fremd. Also wenn der Vater nicht linientreu war, dann konntest du deine Karriere im Grunde bis zu deinem Lebensende vergessen. Und man darf nicht vergessen, dass wir immer davon ausgegangen sind, dass die Mauer ewig steht. Also, dass sie jemals fällt, davon ist niemand ausgegangen.
Das Verfallsdatum der Mauer war dann allerdings ein ganz anderes. Die Mauer ist 89 gefallen. Für Sie persönlich war es, wenn ich das so von ganz außen beurteilen darf, ein Glücksfall, weil mit der Wende und nach der Wende kam der Durchbruch bei Ihnen, vor allem auch als Regisseur fürs Theater erst, dann auch fürs Kino. Wie war es eigentlich für Ihren Vater danach in diesem neuen Deutschland?
Mein Vater hatte hatte dann am Ende des Tages, also 2 Jahre bevor die Mauer fiel oder länger, hatte er bereits sich dann einen Pass erkämpft. Natürlich hatte er den bekommen, weil sie hofften, dass er drüben bleibt und den verkommenen Nachwuchs auch noch mitnimmt. Das hat er nicht gemacht. Stattdessen konnte er sich da schon so ein Standbein in Sat.1 und so weiter in diesen ersten Serien, Reality-Formaten konnte er sich dann einen Namen machen. Und er hatte bereits an der Volksbühne in Berlin ein ganz großes Comeback mit Der Geizige. Das lief 10 Jahre und wurde da zur Kultveranstaltung. Also er hatte sich berühmt und unentbehrlich gemacht in diesem Land. Und dadurch konnte er sich da freischwimmen dann irgendwann. Aber diese 10 Jahre, die man ihm genommen hat, die hat er nie überwunden.
Ja. Bei Ihnen war es so, Sie waren, glaube ich, 18 Monate in der NVA, der Nationalen Volksarmee, Abteilung Marine. Wie haben Sie diese Zeit abgespeichert?
Es klingt jetzt immer so, wenn ich das so höre, Ihr Vater, das klingt tatsächlich so, wie man es immer gerne hätte, wenn man es unseren jungen Menschen da draußen zeigt, wie schlimm das alles war. Also das ist immer sehr, sehr, sehr schwarz und weiß.
Also habe ich es nicht gemeint.
Nee, aber es klingt immer so. Ne? Das glaube ich Ihnen, dass Sie das so nicht gemeint haben. Für mich ist das nur ein Aufhänger, um was zu erzählen. Mein Vater war zunächst einmal wirklich, um es nochmal zu sagen, ein Kind der 60er, der 70er. Er war ein Hedonist, er war im Grunde wahnsinnig lustig. Er war der lustigste Mensch überhaupt. Und Humor war in unserer Familie das Nonplusultra. Jetzt nach seinem Tod und so weiter vermisse ich das auch. Das ist nicht mehr da. Unsere Fähigkeit sozusagen, diese Dinge auf unsere Art zu reflektieren. Und mehr oder weniger war ich dann am Ende des Tages auch nicht, also war auch so ein Hedonist. Ich habe keine Druckmaschinen bestellt, um Flugblätter zu drucken oder so, aber ich war schon renitent. Also ich hatte auch gar keine andere Möglichkeit, weil dieses System mich auch nicht mochte. Also von vornherein, ich schon im Kindergarten nicht, war klar, diesem Jungen ist nicht zu vertrauen. Also ich hätte gar keine Karriere machen können. Ich hatte gar keine andere Möglichkeit und die Möglichkeit, dieses System, sagen wir es mal, inoffiziell zu Fall zu bringen, war die Verweigerung, war eine hedonistische Lebenshaltung, war die Flucht ins Dadaistische, ins Surreale, wo man aus diesem sozialistischen Realismus kommt, sich gut verstecken konnte und trotzdem wussten die, da stimmt was nicht. Das ist nicht das, was wir wollen.
Aber wie kommen wir an die Verzeihung? Mit dieser Grundausstattung die Nationale Volksarmee der DDR?
Das frage ich mich auch. Also und da muss man eben dazu sagen, jemand in einer Uniform der NVA muss nicht immer unbedingt ein schlechter Mensch gewesen sein. Ja, wir sowieso nicht, aber auch nicht die Offiziere. Das konnte ich nur mit meiner Persönlichkeit überstehen, wenn ich nicht oft teilweise immer mal wieder Unteroffiziere, aber auch ranghohe Offiziere getroffen wäre, die auf mich geguckt haben und gesagt, oh Gott, wenn wir den nicht schützen, dann überlebt der hier nicht.
Ja. Sind Sie drangsaliert worden damals?
Ja, gut, erstmal gibt es ja die Grundausbildung, die geht 6 Wochen, da da steht Drangsalieren sozusagen auf der Dienstordnung ganz oben. Und wenn man so schlecht im Handgranatenweitwurf ist wie ich, da muss man eben auch sonntags antreten. Aber das ist nur ein Teil der Drangsalierung der Kollektiven. Man zieht sich dann natürlich Leute raus, wie mich. Und dann versuche ich natürlich mit meinen Fähigkeiten irgendwie mich da so durchzumogeln. Also ich habe dann so Fotoalben gezeichnet mit lustigen Zeichnungen oder so für die Offiziere, die entlassen wurden, oder habe die Wandzeitung gemacht und so, habe mich da sozusagen auf künstlerischem Gebiete unentbehrlich gemacht, und das hat auch ganz gut funktioniert, auch dann später, als ich dann in meiner Diensteinheit war. Okay. Das war übrigens an der Nationalen Volksmarine in Warnemünde, was insofern ganz schön war, also wenn man überhaupt von schön sprechen konnte, weil diese Uniform der Matrosen immer noch irgendwie geiler war als das, was die Lanzer schlechthin, was die da tragen mussten, ne? Diese Stoppelhasen. Wir hatten schicke weiße Blusen, die aussahen wie alle schicken weißen Blusen der Matrosen weltweit. Und das war natürlich dann auch auf dem Angrabesektor der Damen an Land natürlich ein Vorteil.
Also, das war die Zeit bei der Nationalen Volksarmee. Dann kam die Schauspielerei, verbunden auch mit einer korrekten und seriösen Ausbildung in einer Schauspielschule in Berlin.
Nur immerhin der Ernst Busch, ne? Das wollen wir hier schon ganz laut sagen.
Das war die ganz große Nummer damals in der DDR. Und dann kam die Wende und dann kam der unaufhaltsame Aufstieg des Leander Hausmann. Dann kamen die Filme Sonnenallee, NVA, Herr Lehmann, das Pubertier. Gibt's eigentlich im Rückblick für Sie irgendeinen Film, den Sie ganz besonders abgespeichert haben für sich und für Ihr Seelenleben?
Das ist ja so wie die Frage, was ist Ihr Lieblingskind oder so. So eine Frage würde ich ungern beantworten.
Standardantwort, so, ich liebe so, alle Kinder gleichermaßen.
Ja, ich nehme sie zurück, wenn es geht. Also das sind schon so Filme, wo ich bedauere, dass sie nicht die Aufmerksamkeit und auch nicht die Rückendeckung hatten, die ich mir erwarte, wie Hotel Lux. Aha. Hotel Lux wäre der Film der Stunde im Grunde. Der wurde damals schon nicht, durfte er nicht gezeigt werden in der Sowjetunion, weil ich eben das stalinistische System mit dem faschistischen System gleichgesetzt habe. Also das ist natürlich unter Linken hart umstritten. Und sowas darf schon gar nicht so jemand wie Bully zum Ausdruck bringen. Da kommen wir durcheinander in Deutschland. Ja. Das ist eine Vermischung der Genres, da machen wir nicht mit.
Also wenn Sie es ansprechen, Hotel Lux, das war dieses legendäre Hotel in Moskau. Wir gehen zurück in die 30er Jahre, die große Säuberungswelle von Stalin, der die Leute verhaftet hat, sie hat foltern lassen. Ja,
das klingt jetzt natürlich immer alles gleich schon wieder so, kommt bitte nicht ins Kino, es ist ein Schul- und Lehrfilm. Nein, es ging ja darum, dass, also das ist ja, meine Helden, wenn man davon sprechen kann, sind ja im Grunde Egoisten. Sie wollen ihr persönliches, ihr ganz persönliches Glück wollen sie erreichen. Und wenn da jemand kommt und will ihnen das wegnehmen, dann werden sie sauer und dann werden sie plötzlich systemrelevant. Dann möchten sie, um ihr persönliches Glück zu erreichen, fangen sie dann an, auch das System zu bekämpfen, aus rein egoistischen Gründen.
Aber es war natürlich für Sie als Regisseur...
Und das ist ein Komiker, der da in diesem Hotel landet, nämlich gespielt vom Bully.
Es war für Sie als Regisseur natürlich gleichwohl eine, vermute ich zumindest, große Herausforderung, historische Figuren wie Hitler und Stalin in diesem Film unterzubringen und gleichzeitig auch zu wissen, dass auch Leute, die dann später Karriere gemacht haben, wie Herbert Wehner oder wie Walter Ulbricht, ja irgendwie da auch mit von der Partie waren.
Da wird man in Deutschland immer relativ schmallippig, wenn es um Historie und so weiter geht und um Wahrheit und Nicht-Wahrheit, Fiktion, ne, und so weiter. Das ist anderorten anders, also da geht man anders damit um. Aber ich gebe den Kampf nicht auf, dass wir etwas leichter auf unsere Geschichte und auch auf uns selbst schauen, soweit das möglich ist. Es gibt natürlich auch dann Eckpfeiler, wo es nicht möglich ist und wo wir auch ruhig sein müssen, weil da müssen wir die dann tatsächlichen Opfer sprechen lassen. Aber das ist nicht meine Aufgabe als Komödienschreiber.
Aber das ist ja eigentlich die ganz hohe Kunst, angesichts einer tief traurigen Materie einen Film zusammen zu basteln, über den Leute auf einem bestimmten Niveau dann auch lachen können.
Ja, sie lachen ja nicht über die Situation, sie lachen über die Figur, die im absoluten Kontrast zu dieser Situation steht. Also man stellte sich mal Karl Lagerfeld vor, sag ich mal, in der russischen Revolution, Eroberung des Winterpalais und Sturm auf das Winterpalais, und Karl Lagerfeld steht da. Also lache ich ja darüber, wie er sich jetzt verhält und wie er aus der Situation herauskommt oder aus einem Verhör, weil ich kann mich mit ihm identifizieren, weil er unpolitisch ist. Und die Menschen sind nicht politisch. Das ist das, was wir immer so gerne hätten. Sie werden erst dann politisch, wenn sie nach Hause kommen und merken, dass kein Öl mehr in ihrer Heizung ist. Und dann gehen sie erstmal in den Keller und gucken, ob irgendwas in ihrem Keller, an der Ölverteilerstation nicht stimmt. Und dann kommen sie darauf, es gibt einfach kein Öl mehr aus Russland und dann, oder der Sowjetunion, wie wir ja bald wahrscheinlich wieder sagen werden. Und dann wird er plötzlich aktiv. Und das ist mein Held.
Warum Männer nicht zuhören und Frauen schlecht einparken? Das ist der Titel eines Films von Leander Hausmann aus dem Jahr 2007. Aus heutiger Sicht, Leander Hausmann, ein politisch höchst unkorrekter Titel? Oder würden Sie das
sagen? Das war nicht mein Titel, das war ein Bestseller von einem amerikanischen Paar, die dort viele Bücher verkauft haben, indem sie uns damit beruhigt haben, dass wir ein Teil der genealogischen Entwicklung dieser Welt sind, dass wir immer noch in der Natur leben und so. Aha. Das ist unterhaltsam und hat auch nicht den Anspruch auf totale Ernsthaftigkeit oder Wissenschaftlichkeit, also jedenfalls nicht in diesem Film. Sondern ich glaube, also kommt ja eher der Mann schlimm. Ja. Also jeder kriegt sein Fett weg und ich glaube, das wäre mal wieder an der Zeit doch. Also man muss jetzt nicht nur auf der einen Seite rumtrampeln, obwohl sie sich ganz schön viel zu Schulden hat kommen lassen. Das war schon auch an der Stelle.
War der Film eigentlich kommerziell erfolgreich?
Er war sehr erfolgreich.
Ja.
Wie immer war er sehr erfolgreich und im Feuilleton nicht so gut angesehen. Was ich gar nicht verstehe. Also man muss doch die Filme immer durch das Genre betrachten und nicht dadurch, was man sehen will von mir oder so. Also es war ihnen zu primitiv.
Weißt du, ich habe ja ein paar Artikel auch über Sie gelesen in Vorbereitung der Sendung und also in der Summe würde ich schon sagen, dass Sie da relativ gut wegkommen.
Sagen viele, ich lese nur die schlechten Kritiken.
Ich kenne übrigens andere Leute, die nur die guten Kritiken lesen, weil sie sich die schlechten nicht mehr antun wollen.
Ja, aber woher wissen Sie, dass es die guten sind? Dazu brauchen Sie erstmal Leute, die Ihnen sagen, dass es die guten sind. Weil sonst muss man ja die Schlechten auch lesen, um herauszufinden, dass es die Guten sind.
Man braucht einen, der vorsortiert.
Ja, und der versagt meistens, denn an seinem Gesicht kann man schon ablesen, wie sozusagen so der Durchschnitt ist. Ja.
Das bedeutet, Sie haben das auch schon ausgetestet?
Alle Möglichkeiten. Also so, jetzt sehe ich im Internet, dann lese ich so kurz nur die Schlagworte und das war dann auch. Und dann lese ich da auch nicht mehr rein. Bin da auch nicht enttäuscht oder besonders verzweifelt. Schöner wäre es andersrum oder so. Aber auf der anderen Seite habe ich jetzt 35 Jahre Erfahrung auch damit.
Aber was macht das mit einem? Also man ist doch, da kommt ein neuer Film in die Kinos, dann wird dieser Film besprochen, dann gibt es logischerweise inzwischen auch im Netz die ganzen sozialen Medien, wo das eigene Werk begutachtet wird. Man ist doch vergleichsweise verletzlich, vermute ich mal, weil man stellt etwas zur Diskussion. Und dann machen die Leute damit, was sie wollen.
Dagegen muss man sich eben wappnen. Da muss man Strategien entwickeln. Ich bin noch nicht ganz am Ende meiner Strategieentwicklung angekommen. Ich weiß noch nicht genau, wie man das macht. Natürlich ist man vor allem angreifbar. Wer was zeigt, der ist auch angreifbar. So, auf der anderen Seite verdienen wir auch unser Geld damit. So ganz pragmatisch muss man es ja auch sehen. Und die größte Angst ist ja, kann ja nur die sein, beim nächsten Mal nichts zu bekommen, also keinen Job mehr zu bekommen. Und solange das aber nicht passiert, kann man sich ja doch beruhigt zurücklehnen und sagen, okay, was soll ich sagen? Also das ist das, mehr kann ich nicht. Hab mir Mühe gegeben, Leute.
Aber wer seinen Kopf aus dem Fenster streckt, und das gehört sozusagen zum Berufsbild, der muss halt auch damit rechnen.
Ja, aber nehmen wir mal, weil Sie den jetzt gesagt haben, nehmen wir doch mal Sonnenallee ganz kurz. Es war nicht so, dass der mit offenen Armen empfangen wurde. Es war neu, dass man über die DDR lacht. Die Art des Lachens war neu. Die Figuren waren neu. Das war neu. Das weiß man vorher nicht. Wenn man so etwas macht, weiß man vorher nicht, wie es ankommt. Heutzutage werden Filme gemacht, die waren schon erfolgreich. Die werden alle 3 Jahre nochmal gemacht. Sie müssen nämlich wissen, dass man die Leute hier in Deutschland, das Publikum, für dumm hält. Das ist eine weit verbreitete Meinung der Produzenten. Die Leute sind dumm. Schon allein, wenn ein Buch auftaucht, dann denken die, oh scheiße, der Held liest, da kommt keiner rein. Das ist eine ganz, ganz deutsche Angelegenheit, obwohl wir ja angeblich das Volk der Dichter und Denker sind. Ich versuche irgendwie immer diesen Glauben an die Dummheit auszublenden, weil ich ihm daran einfach nicht glaube, weil ich ja selber Publikum bin und selber auch Intelligenz unterhaltsam finde auch. Ne? Und als dann sondern die rauskam, da hat dann das Feuilleton eine Wende gemacht.
Okay.
Weil die Leute haben nämlich gesagt, wir finden das lustig. Das weiß man vorher nicht.
Sie haben vorhin Wert darauf gelegt, dass bei den Filmen, die Sie machen, die Unterhaltung an allererster Stelle steht, gute Unterhaltung, und dass Sie da eigentlich das nicht verbinden mit irgendeinem politischen Anspruch. Gleichwohl haben Sie im letzten Herbst Wahlwerbung für die Grünen gemacht, speziell für Annalena Baerbock. Warum?
Na, Wahlwerbung würde ich das nicht nennen. Also ich bin eingetreten, wie es bei Bush heißt, weil ein guter Freund mich darum gebeten. Also dann bin ich da eingetreten. Warum eigentlich nicht? Letzten Endes die Partei, die am meisten Leute auch beinhaltet, die ich mag, und Botschaften auch, die ich durchaus unterschreiben kann.
Wie gefällt Ihnen, Annalena, vielleicht ist die Formulierung falsch, also wir leben im Zeitalter eines Krieges, wie finden Sie die Rolle, die Annalena Baerbock als Außenministerin inzwischen eingenommen hat?
Ich möchte kein Spielverderber sein an der Stelle, aber ich möchte mich im Grunde dazu nicht äußern, weil ich zu wenig weiß und keine Ahnung habe. Und um mich herum sehe ich Leute, die alle irgendwie eine Meinung haben, offene Briefe veröffentlichen und so. Ich finde das erstaunlich und bewundernswert, aber ich kann dazu nichts sagen. Ich bin kein Profi, ich mache Komödien.
Gleichwohl haben Sie
aber ich werde dazu nichts sagen.
Nein, ich wollte ja nur auf diesen offenen Brief raus, ja. Initiiert, glaube ich, von Alice Schwarzer, und prominente Künstler haben unterschrieben. Tenor, also man müsse sozusagen einen politischen, diplomatischen Kompromiss mit Russland und Putin suchen und weiter
Aufrüstung macht keinen Sinn. Also man muss sich, jetzt sage ich mal doch was, aber ich versuche das so knapp wie möglich zu halten. Man muss sich das mal vorstellen, Zweiter Weltkrieg, Dritte Reich, hätte es mehrere Möglichkeiten gegeben, Waffen zu liefern und den Krieg zu verhindern, sage ich jetzt aus meiner Sicht.
Oder vorzeitig
aus der Historie bin klüger oder so, ne? Wenn mich also Leute, die in Gefahr sind, eindeutig angegriffen wurden, ob das nur in ihrem Garten ist und ich wohne daneben, oder ob das eben ganzes Land ist, dann werde ich dafür sorgen, dass sie sich verteidigen können. Und es ist auch kein Angriffskrieg, es ist ein Verteidigungskrieg, das ist ein gerechter Krieg. Und dann kann man den führen, und Pazifismus in Kriegszeiten ist eine relativ sinnlose Angelegenheit.
Eine klare und eine eindeutige Aussage. Zum Schluss, Leander Hausmann, gefragt, nächstes Projekt, steht das für Sie schon fest?
Projekte, also ich habe viele Projekte, die sich um verschiedene Themen drehen, aber die auch eine Serie, die aber dann doch die Dinge von der unterhaltsamen und lustigen Seite betrachten.
Eine Serie auf Netflix oder im Öffentlich-Rechtlichen? Oder
wer weiß, es ist eine Serie über einen jungen Dichter in der Sturm- und Drangzeit, der sich durch die Begabung von Goethe belästigt fühlt und in seinem Talent behindert, und er sich auf den Weg nach Weimar macht, um Goethe zu töten. Deswegen heißt die Serie auch Töte Goethe.
Eine Figur mit durchaus auch wieder biografischen Anteil.
Und vor allem einem egoistischen Ansatz. Er will berühmt werden darüber, dass Goethe verschwinden muss. Wie Chapman und John Lennon.
Der neue Film, Stasi-Komödie, dann ab dem 19. Mai im Kino.
Genau.
Und wir werden sehen, wie es wird.
Wir werden sehen, wie es wird. Wir wissen, wie es wird. Es wird gut. Und man soll da rein und ihn sich anschauen, weil es kein Film ausschließlich über die DDR ist.
Vielen Dank, dass Sie bei uns waren.
SWR1 Baden-Württemberg. Leute.